Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, guten Morgen. Sehr schön, heute bei euch zu sein. Danke, Jossi. Genau, jetzt sind wir schon mit diesem komplizierten Wort hier eingestiegen. Apologetik. Ich arbeite beim Apologetik-Projekt. Also ich bin Pastor in der Mosaic Family. Arbeite dort vor allem in Ulm, aber darüber hinaus auch in einem christlichen Verein tätig, der sich Apologetik-Projekt nennt. Apologetik leitet sich ab von 1. Petrus 3, Vers 15. Da heißt es, seid aber jederzeit bereit zur Auskunft gegenüber jedermann der Rechenschaft oder auf Griechisch Apologia, Apologetik, von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also mit anderen Worten, wann immer Menschen uns als Christen fragen, warum trägst du da eine Hoffnung in dir, sollen wir in der Lage sein, zu erklären, zu begründen, zu verteidigen, warum. So, erstmal finde ich schön, dass dieser Vers voraussetzt, Leute nehmen wahr, da ist eine Hoffnung in uns, die man uns irgendwo abspürt. Das ist eigentlich schon die beste Verteidigung des christlichen Glaubens, wenn Leute unserem Leben ansehen, da ist was, das ich auch gerne hätte und es mich neugierig macht. Aber da, wo Menschen auf uns zukommen und fragen, warum glaubst du das eigentlich, was du glaubst? Warum hältst du die Bibel für Gottes Wort? Warum glaubst du, dass Gott existiert? Vielleicht auch anhand von vielen Dingen in der Welt, die wir nicht verstehen. Und so weiter. Da spricht man von Apologetik, also von der Verteidigung, Rechtfertigung, Erklärung, Begründung des Glaubens. Und da sind wir unterwegs auf YouTube, auf TikTok, Instagram, verschiedenen Plattformen, auf Social Media, aber halten auch Seminare, Schulungen und auf verschiedenen Ebenen. Genau, also da Schleichwerbung mal für unsere Seite. Könnt ihr gerne mal auf YouTube vorbeischauen, Apologetik-Projekt. So, jetzt ist es manchmal so, dass man das vielleicht auch ein bisschen verkürzt auf die Frage der Wahrheit. Ist der christliche Glaube wahr? Vielleicht haben da manche dann, wenn sie an Apologetik denken, jetzt vielleicht so diese Ranführung vor Augen, dass man aufzeigt, das Neue Testament ist gut überliefert worden, es ist historisch zuverlässig, Jesus hat existiert und das können wir über ihn wissen. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die interessiert es gar nicht sonderlich. Ich war vor einigen Jahren in Indien unterwegs und hatte dort echt tolle Sachen mit Gott erlebt und war in verschiedenen Kirchen, wo Leute tolle Sachen mit Gott erlebt haben und war voller Eifer und Leidenschaft, das anderen Leuten zu erzählen. Und dann hatte ich da ein paar Tage, wo ich mir so freigenommen hatte, bin da tatsächlich in den Himalaya gefahren, nach Darjeeling. Vielleicht kennt ihr den Schwarztee, Darjeeling, genau, aus der Ecke kommt er, Nordindien, in so einem Bergdorf. Und dort habe ich einen Holländer kennengelernt, mit dem ich dann da das Wochenende über unterwegs war. Und ich war gerade so noch voll von Zeugnissen und Dingen, die ich erlebt und gesehen habe und habe ihm lauter Dinge erzählt, die so passiert sind, Wunder und Gebetserhörungen. Und irgendwann schaut er mich so an und sagt, okay, what's the point? Also so, und jetzt, was willst du mir damit sagen? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, weil ich dachte mir, ist doch logisch, wenn man, so habe ich es doch gelernt, man gibt als Christ sein Zeugnis weiter, Leute hören die großen Taten Gottes und dann müssen sie sich jetzt halt fragen, erzählt er mir gerade eine Lüge oder nicht, aber wenn das stimmt und Gott wirkt, dann ist das ja die Wahrheit und dann will das ja jeder wissen, so meine Denke. Aber für ihn war das vollkommen in Ordnung anzunehmen, ja, Gott kann ja existieren, er kann Wunder tun, er kann sich da bemerkbar gemacht haben. Aber was habe ich davon? Was ändert es für mich und mein Leben? Mir geht's doch gut und ich sehe gar nicht die Relevanz, jetzt mich damit auseinanderzusetzen. Also kann ja sein, dass es wahr ist, aber warum ist es denn für mich wichtig? Und drum glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Christen nicht nur aufzeigen können, dass unser christlicher Glaube wahr ist, sondern auch, dass er schön ist und dass er gut ist und dass er relevant ist. Ich glaube, die Botschaft des Evangeliums ist nicht einfach nur wahr, sondern sie ist auch für uns Menschen die wichtigste Botschaft überhaupt. Und ich möchte heute Morgen mal über zwei Punkte sprechen, bei denen ich glaube, dass es einen riesigen Unterschied macht, dass Gott existiert. wo du sagen müsstest als Atheist, ich wünsche mir eigentlich, dass Gott existiert. Weil wenn Gott existiert, dann macht das einen großen Unterschied. Es gibt Dinge, ob die existieren oder nicht, ist relativ irrelevant. Ob es jetzt Yetis im Himalaya gibt, das ist nicht besonders wichtig für uns. Ob es grüne Elfen, grüne Kobolde gibt, ändert auch nicht viel an unserem Leben. Aber ob es einen Gott gibt, der diese Welt und jeden von uns ins Dasein gerufen hat, das verändert alles. So, wir verkürzen das manchmal, wenn wir über Glaube und Gott nachdenken, auf unsere persönliche Beziehung mit ihm. Aber Christsein ist ja mehr als nur in einer persönlichen Beziehung mit Gott zu leben. Es bedeutet ja, die Welt mit anderen Augen anzuschauen. Es bedeutet, du setzt dir einen Filter auf, mit dem du die Welt betrachtest. Du schaust dir die Menschen an und die sind für dich nicht einfach nur irgendwelche Menschen, die langlaufen, sondern wertvolle Gedanken Gottes. Also es macht einen Unterschied in dem, wie du auf Menschen guckst. Du schaust dir diese, ja, Schöpfung will ich schon sagen, du schaust dir das Universum an, in dem wir leben, und für dich ist es nicht einfach nur ein Universum, was halt da ist, sondern die Schöpfung Gottes. Und das macht einen Unterschied, wie du dich selber betrachtest, wie du deine Mitmenschen betrachtest, wie du die Welt um dich herum betrachtest. Und ich möchte über zwei Punkte sprechen, bei dem es einen Unterschied macht, die Welt mit christlichen Augen anzusehen. So, der erste Punkt ist unser Wert. Was ist der Mensch? Oder wer oder was definiert unseren Wert? Sind wir Menschen wertvoll von Geburt an? So, das ist jetzt in der Kirche eine Frage, wo man weiß, die wird natürlich mit Ja beantwortet, aber warum sind wir das? Wenn Gott nicht existieren sollte, wer oder was würde denn dann unseren Wert definieren? Hast du mal dir diese Frage gestellt? Wir haben bei uns in Stuttgart in der Kirche eine junge Frau, die hat mir mal die Story ihrer Mutter erzählt. Die ist in Sri Lanka aufgewachsen in einer tamilischen, hinduistischen Familie. Und ihre ganze Kultur war geprägt vom Hinduismus, ihre Familie und die Werte, die sie vermittelt bekommen hat, kamen vom Hinduismus. Und jetzt haben viele von uns vielleicht schon mal von dem Kastensystem im Hinduismus gehört. Also wo man quasi von Geburt an gemäß der Taten, die man im vorherigen Leben begangen haben soll, in eine Kaste hineingeboren wird. Und je nachdem, was du für ein Leben vorher gelebt hast, bist du in einer höheren Kaste. Und hast damit verbunden bestimmte Privilegien und bestimmten Rang in der Gesellschaft oder in einer mittleren Kaste oder in einer niedrigen Kaste. Und dann gibt es die Leute, die haben vorher ein so schlechtes Karma gehabt, ein so schlechtes Leben, dass sie die in gar keiner Kaste sind. Die Kastenlosen, die Unberührbaren wurden sie auch genannt. Leute, mit denen man dann nicht mal aus demselben Brunnen früher trinken wollte und wo viel Diskriminierung auch stattfindet. Und es ist, wie sie aufgewachsen ist. Sie hat sich die Gesellschaft angeguckt mit dieser Brille des Kastensystems. Es gibt Menschen, die sind wertvoller und Menschen, die sind weniger wertvoll. Und in sich drin aber hat sie immer schon gespürt, Moment mal, das kann doch nicht sein. Das stimmt doch nicht. Wir Menschen sind alle wertvoll. Und jetzt ist die Frage, hat sie recht oder hat sie nicht recht? Und wie kommen wir dazu, das überhaupt zu glauben? So, als Christen haben wir eine Grundlage dafür, das so zu sehen. Die hatte sie vorher in ihrem Wertebild nicht. Und als sie später Christ geworden ist, hat sie plötzlich das, was sie immer schon in sich drinne gespürt hat, hat plötzlich für sie einen Sinn ergeben, weil es mit ihrer christlichen Weltanschauung zusammengepasst hat. In der Bibel lesen wir die Begründung dafür, dass wir Menschen wertvoll sind. In Genesis 1, 27, dieser ganz wichtige Schlüsselvers. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. So, Gott schafft die Tiere und sagt, es ist gut. Gott schafft die Erde und sagt, es ist gut. Und er schafft alle möglichen Dinge und immer heißt es, und es war gut. Und er schafft den Menschen und er sagt, siehe, es war sehr gut. So, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er sich an einem Modell orientiert, wo er den Menschen sozusagen abgezeichnet hat, nämlich sich selber. Wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen worden. Und es gibt nichts Wertvolleres in dieser Welt als Gott selbst. Es gibt nichts, was du an Wert übertreffen kannst gegenüber dem Schöpfer. Und jetzt heißt es, wir sind als sein Ebenbild geschaffen worden und darum wertvoll und darum schützenswert und darum mit einem Wert verliehen, den uns niemand nehmen kann. Und es macht einen großen Unterschied, weil dann, wenn du das verstanden hast, du bist wertvoll, weil du im Ebenbild Gottes erschaffen worden bist, dann machst du deinen Wert nicht mehr an anderen Dingen fest. Dann machst du deinen Wert nicht daran fest, was für einen Schulabschluss du hast oder was für ein Auto du fährst oder wie viele Leute in deiner Nachbarschaft dich kennen oder in wie vielen Ländern du schon mal im Urlaub gewesen bist oder wie viel Geld auf deinem Konto ist. Weil du weißt, ich bin wertvoll. Weil du weißt, was Gott über dich ausspricht. Manche schauen sich diese Kategorien an, die ich genannt habe, und fühlen sich dann dementsprechend eher wertvoll oder weniger wertvoll. Sie gehen auf ihr Instagram-Profil und gucken, wie viele Gefällt-mir-Klicks habe ich unter meinen Bildern. Und wenn da viele Klicks sind, dann fühlt man sich gut. Und wenn man wenige Klicks hat, dann löscht man den Beitrag lieber wieder, damit keiner sieht, dass ich offensichtlich nicht so viel Ansehen und Beliebtheit habe. Wenn ich viel Geld auf meinem Konto habe, wenn es in meiner Karriere läuft, fühle ich mich gut, fühle ich mich wertvoll. Wenn ich das nicht habe, dann gehe ich lieber nicht unter Leute, weil ich fühle mich nicht so wertvoll. Wenn du weißt, wer du bist in Gott, wenn du weißt, dass er dir einen Wert zuspricht, der unabhängig von irgendwelchen anderen Faktoren besteht, dann ändert es, wie du dich selber wahrnimmst, wie du dich selber behandelst und wie du auf andere Menschen zugehst. Um es an einem Beispiel festzumachen, ich war eben auch da in Indien in einem Dorf mit einem ehemaligen Hindu unterwegs, bei dem es so läuft, dass das Kastensystem immer noch sehr präsent ist. Und wenn du dort aus einer sogenannten niedrigeren Kaste bist und du sitzt da auf deinem Stuhl und jemand aus einer höheren Kaste kommt, dann hast du aufzustehen und ihm den Platz zu geben und dich behandeln zu lassen entsprechend als jemand, der scheinbar weniger wertvoll ist. Du kannst ein älterer Herr sein und da kommt so ein 25-jähriger Kerle und sagt dir, steh auf und du bist aus einer niedrigeren Kaste, also hast du ihm Platz zu machen. Ist jetzt so, wie er es in seinem Dorf erlebt hat in seiner Jugend. Und eine Sache hat sich verändert, als er Christ geworden ist. Er hat gesagt, nein, ich stehe nicht auf. Warum sollte ich? Ich lasse mich nicht behandeln wie ein Mensch zweiter Klasse. Weil er verstanden hat, was sein Wert in Gott ist. Wenn du das verstanden hast, dass du wertvoll bist, weil Gott dir seinen Wert zuspricht, dann interessieren dich die Lebenslügen, die andere Leute über dir aussprechen, nicht mehr. So, der lebt ja immer noch in diesem Dorf und der war ja immer noch umgeben von Leuten, die ihn angeguckt haben mit diesen Augen. Ah, du bist ja nur einer von der mittleren Kaste. Aber das hat ihn nicht mehr interessiert, weil er nicht mehr in diesen Kategorien gedacht hat. So ein Weg, wie unser Denken sich verändert, wenn wir erkennen, dass es einen Gott gibt und dass er uns Wert zuspricht, ist, dass wir selber uns nicht mehr in diesen Kategorien betrachten, weil wir wissen, wer wir sind in ihm. Ein weiterer Punkt, wo das natürlich auch enorm mit reinspielt, ist die Frage, wenn wir über Ethik reden, wann ist denn ein Mensch überhaupt ein Mensch? Und ab wann ist ein Mensch wertvoll? Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von dem australischen Ethiker Peter Singer gehört, der einige Thesen weitergegeben hat, die umstritten sind. Aber er hat auch schon von deutschen atheistisch-humanistischen Verbänden Preise bekommen für sein Lebenswerk und so weiter. Also ist jetzt nicht irgendwie so einer am äußersten Rand, der nicht sagbare Dinge sagt. So in seinem Buch Practical Ethics oder praktische Ethik auf Deutsch, hat er sich für das Töten von Säuglingen ausgesprochen, in dem Sinne, dass es in bestimmten Momenten legitim ist. Für ihn ist diese Unterscheidung gegeben zwischen Personen und Nicht-Personen. Und er hebt vor, dass Säuglinge, insbesondere neugeborene Babys, keine vollentwickelten Personen sind, weil ihnen das Selbstbewusstsein fehlt und die Fähigkeit fehlt, in die Zukunft gerichtete Präferenzen zu haben. Deswegen würde er sagen, in Fällen von schweren Behinderungen oder Krankheiten kann es unter bestimmten Umständen moralisch vertretbar sein, das Leben von einem Neugeborenen zu beenden. Vor allem dann, wenn das Leben mit extremem Leid verbunden wäre oder die Lebensqualität gering wäre. So, das heißt, er sieht das Leben von Säuglingen nicht als absolut schützenswert an, weil sie keine Personen im strengen Sinn sind. Und ich glaube, hier sehen wir einen Gedanken ausformuliert, der da reinkommt, wenn wir sagen, der Mensch ist nicht mehr wertvoll, einfach nur weil er ein Mensch ist. Sondern wenn wir sagen, Menschen kriegen dann Lebenswert zugesprochen, wenn sie bestimmte Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Selbstwahrnehmung oder wie Schmerzempfinden. Das Problem ist nur, dass du das ja auch andersrum als älterer Mensch irgendwann vielleicht auch nicht mehr hast. Ich habe in einem Altenheim gearbeitet und da waren Leute jahrelang an den Schläuchen und hatten nicht mehr viel Selbstwahrnehmung. Es gibt Leute, die krankheitsbedingt kein Schmerzempfinden mehr haben. Sind das keine Menschen mehr? Natürlich sind es Menschen. Aber wenn wir anfangen, das christliche Weltbild aus unserem Denken herauszunehmen, dann fangen wir an, Menschen einzukategorisieren in Personen, die jetzt mehr Lebensrecht haben und welche, die es nicht haben. Und da sehen wir, unser christlicher Glaube ist nicht nur in Anführungsstrichen eine Beziehung zu Gott, sondern auch etwas, was zutiefst unsere Entscheidungen beeinflusst, wie wir über Menschen denken. Wir werden ja nicht irgendwann biologisch gesehen zum Menschen. Wir sind Menschen von Anfang an. Wir entwickeln uns als Mensch. So, ich bin jetzt 31 und man sagt ja, der Körper ist mit 25 auf seiner Höchstform und dann bildet er sich wieder zurück. Also ich bin schon nicht mehr in der Blüte meines Lebens. Ist jemand hier 25? Okay, ja, wenn ja, dann Glückwunsch, aber ich habe jetzt keine Hand hochgehen sehen. Aber ich bin ja jetzt nicht weniger Mensch als vor 6 Jahren. Ich bin ja jetzt nicht weniger wertvoll als vor 6 Jahren und war es mit 25 auch nicht mehr als mit 19, als ich noch ein verpickelter Jugendlicher war. So, und so sind wir ja als Menschen heute hier auch gut vertreten in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Säugling, Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener, älterer Erwachsener und so weiter. Und wir entwickeln uns als Mensch, aber nicht zum Mensch. Und deswegen ist auch ein ungeborener Mensch ein Mensch. Was soll er sonst sein? Er hat ja keine pflanzlichen Zellen, er hat menschliche Zellen. Und deswegen würden wir als Christen sagen, weil jeder Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen ist, ist auch jeder Mensch schützenswert. Und da, wo wir selber anfangen, Mensch sein an anderen Dingen festzumachen, wird es ganz gefährlich. Da kommen wir in die Ebene, dass wir Gott spielen und in ganz gefährliche Bereiche rein. Ein Vers noch, und ich will gar kein großes Fass aufmachen, der ist vielleicht für manche herausfordernd, soll jetzt heute nicht um die Todesstrafe gehen, aber wir lesen mal 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er ihn gemacht. Hat er den Menschen gemacht. Also, Todesstrafe, nicht unser Thema heute, das ist eine ethische Diskussion für sich, aber der Punkt ist, wie es hier begründet wird. Weil der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen wurde, ist es ein unglaublich schlimmes Verbrechen, einen Menschen zu töten, weil jeder Mensch wertvoll ist, von Gott erdacht ist. Und das sagt er nach dem Sündenfall. Die Aussage, die wir vorher gelesen haben, war, als Gott die Welt geschaffen hat, am Anfang alles in einem guten, rein, perfekten Zustand war, dann kommt der Sündenfall und dann lesen wir, wie Neid und Missgunst und Hass entstehen, wie Leute sich gegenseitig umbringen, wie einer sich mehrere Frauen nimmt und damit prahlt, was für ein krasser Krieger er ist. Wir sehen eine Welt, die so verdorben wird, dass Gott eine Sintflut schickt. Und jetzt, nach all dem, wird es immer noch gesagt, der Mensch ist wertvoll. Und was ist eine Ableitung, die wir für uns daraus machen können? Ich glaube, dass wir sehen, dass durch Sünde und durch falsche Entscheidungen und durch Dinge, die wir in unserem Leben falsch machen, wir niemals unseren Wert verlieren können. Du hast vielleicht schlechte Entscheidungen im Leben getroffen, du hast dich vielleicht manchmal an Menschen, an Gott versündigt und trotzdem bleibt dieses Ja Gottes über dir stehen. Du kannst deinen Wert nicht verlieren. Nicht durch irgendwelche äußeren Faktoren wie fehlendes Schmerzempfinden oder Personenbewusstsein, nicht durch deinen Schulabschluss oder dein Konto und auch nicht durch Sünden in deinem Leben. Du bist wertvoll, einfach weil du ein Gedanke Gottes bist. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein durchs Leben zu gehen, verändert alles. Ich möchte über einen anderen Punkt sprechen. Über Moral. Gehen wir mal auf dieses Bild mit den Schildern, wo ich mal mit uns ein kleines Gedankenexperiment wagen möchte. Stell dir mal vor, unsere Regierung wird abgesetzt. Die Gewaltenteilung in Deutschland wird aufgehoben. So, ich habe eine Serie gesehen als Kind, die lief damals auf dem Kinderkanal, von einer Welt ohne Erwachsene, wo so ein Virus ausgebrochen ist, der alle Erwachsenen hinraffen lassen hat. Die Kinder haben überlebt und müssen dann quasi die Gesellschaft neu ordnen und formieren. Und dann stiefeln die da durch die leeren Einkaufszentren und müssen jetzt irgendwie sich eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen. Und die ganzen Gesetze der Erwachsenen gelten nicht mehr. Das heißt, die Stoppschilder stehen da weiterhin, aber die können daran vorbeifahren und müssen sich nicht an die halten, weil wer sagt es denn? Wer legt es jetzt fest, dass die gelten? Die Regierungen und so weiter gibt es ja nicht mehr. Was wäre, wenn es keinen Gesetzgeber gäbe? Es gäbe keine gültigen Gesetze. Und wenn wir über Moral sprechen, genau dieselbe Frage. Wer legt fest, was moralisch und was unmoralisch ist, wenn es keinen moralischen Gesetzgeber gibt? Als Christen glauben wir, es gibt einen moralischen Gesetzgeber, der über uns Menschen steht. Gott. Er legt fest, was gut und was böse ist. Wenn es Gott nicht gibt, wer tut es? Wer rückt an seine Stelle? Jetzt kann man sagen, wir Menschen. Aber welche Menschen? In Deutschland ist es verboten, beispielsweise, sich Delikatesse in Frankreich zu kaufen, nämlich diese Gänseleber. Ich war in Frankreich im Urlaub mit ein paar Freunden vor ein paar Jahren und dann nimmt einer so eine Gänseleber mit dosenweise und ich frage ihn, was es damit auf sich hat und er sagt, ja, das ist in Deutschland nicht erlaubt, wegen Tierschutz. Warum? So, ja, den wird dann einen Trichter in den Mund gemacht und dann werden die so gemästet, dass quasi der Fettanteil in ihrer Leber so hoch wird, dass die Leber dann am Ende besonders gut schmeckt. Verboten in Deutschland, erlaubt in Frankreich. So, wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt ein einfaches, billiges Beispiel, wir Menschen legen fest, was moralisch ist oder unmoralisch, wer denn? Die Franzosen oder wir? Also gehe ich jetzt nach Lörrach runter, ist es unmoralisch, weil wir uns als Kollektiv entschieden haben, es ist unmoralisch und dann gehe ich einen Schritt weiter und dann ist es plötzlich moralisch okay. So über diese magische Grenze. So in Ägypten waren bis vor einigen Jahren fast 92% der Frauen beschnitten. Also Genitalverstümmelung. Ich weiß nicht, ob ihr ihn nie hattet. Wir hatten bei uns auf der Konferenz einen Missionar da, haben ein Heim im Tschad errichtet für Frauen mit für Mädchen, die vor Genitalverstümmelungen flüchten. Ein ganz schreckliches Verbrechen der Menschlichkeit. Aber in Ägypten bis vor einigen Jahren sehr weit verbreitet. So gehe ich jetzt nach Israel, über die Grenze, verboten, unmoralisch, gehe ich hier über die Grenze, moralisch und okay. So kann es ja nicht funktionieren. So, wenn wir Menschen selber festlegen, was moralisch ist und was unmoralisch, welche Menschen? Und wir glauben als Christen, dass es ein objektives Gut und ein objektives Böse gibt. In Römer 2, 14 bis 15 steht Folgendes. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Also die Bibel sagt, dass Gott, der moralische Gesetzgeber, jedem von uns ein moralisches Gesetz ins Herz hineingelegt hat. Und ob du Christ bist oder nicht, du hast in dir drin eine Intuition, dass es objektiv gute Dinge und objektiv böse Dinge gibt. So, deswegen, es soll jetzt nicht missverstanden werden, dass ich sage, wenn du ein Atheist bist, dann handelst du immer böse. Nein, der Punkt ist, aber wie kann ich denn erklären, dass es Gut und Böse überhaupt gibt, wenn es keinen moralischen Gesetzgeber gibt? Natürlich kannst du in dieser Welt ohne Erwachsenen, in diesem Szenario aus dieser Serie, The Tribe heißt die, sagen, hey, ich halte mich weiterhin an die Stoppschilder. Ich bleib hier weiter stehen. Kannst du machen, weil ich finde das richtig und sinnvoll, deswegen mache ich das so. Aber kannst auch sagen, nö, ich düse hier einfach dran vorbei. Wer will mich dran hindern? So, du kannst, wenn du mit deinem Kind, mit deinem Enkel, mit deinem Geschwisterle auf den Spielplatz gehst, dann natürlich sagen, ich fahre hier weiter 30 oder darauf hoffen, dass da Leute sind, die das für sich selber als sinnvoll empfinden, weiter da mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren am Spielplatz vorbei. Aber sie müssen es ja nicht. Wer sagt es denn, dass es richtig oder dass es falsch ist? Aber dass wir in uns drinne eine Intuition haben, es gibt moralische Gesetze, lässt sich besser erklären mit der Überzeugung, dass es auch einen Gott gibt. Wenn es einen Gott gibt, dann ist unsere moralische Intuition nicht nur eine evolutionär angeeignete Illusion, die halt irgendwie nützlich für uns war, zum Fortbestehen und zum Weiterkommen, sondern dann ist es eine wirkliche, reale Sache. Wenn Gott nicht existiert, sind wir nichts weiter als weiterentwickelte Tiere. Und Tiere haben keine moralischen Pflichten. Ein Löwe, das ein Zebra tötet, macht nichts Unmoralisches. Warum sollte es jetzt plötzlich was Unmoralisches werden, wenn ich für meinen eigenen Vorteil jetzt jemand anderem das Leben nehme? Jetzt würden manche sagen, hey, moralisch ist das, was der größtmöglichen Menge an Menschen Glück bringt. Okay, aber was ist, wenn jetzt einer lauter intakte Organe hat und vier andere brauchen einen? Wäre es dann die moralischere Tat zu sagen, ich töte den einen, damit wir seine Organe auf die vier anderen verteilen können? Nee, so kann ja auch nicht Moral festgelegt werden. Am Ende legt nicht Kultur fest, was gut und böse ist, weil Kulturen sind sehr unterschiedlich. Es legt auch nicht eine evolutionäre Vorteil fest, weil Dinge können dir einen Vorteil verschaffen, die wir aber trotzdem als unmoralisch sehen würden. Von daher ist die Frage, gut und böse, woher leiten wir das ab? In was ist es gegründet, wenn es Gott nicht gibt? Und ich glaube, da merken wir die Relevanz für eine Welt mit Gott. Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der alles auf uns selber gestützt ist? Nach den Kriegsverbrechen des Dritten Reiches, hier einige Kilometer weiter in Nürnberg, waren ja die Nürnberger Kriegsprozesse, wo einige der Drahtzieher dann zur Verantwortung gezogen wurden. Und immer wieder haben sie sich darauf dann berufen, aber wir haben nie gegen geltendes Recht verstoßen. Wir haben einfach nur gemacht, was unsere Obersten uns gesagt haben. Wir haben uns an die deutschen Reichsgesetze gehalten. Und die Frage, die ein Richter ihnen gestellt hat, war, aber gibt es nicht ein Gesetz über dem Gesetz? Wenn es einen Gott gibt, dann gibt es das. Und wenn es Gott nicht gibt, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir selber hoffentlich gute Gesetze aufstellen. Ich komme zum Schluss und das Lobpreisteam darfst du langsam gerne nach vorne kommen. Manche Menschen glauben an Karma und sagen, hey, wenn du gut handelst, dann wird sich das auf dich selber gut auswirken. Wenn du schlecht handelst, wird sich das auf dich selber schlecht auswirken. Aber die Realität zeigt, glaube ich, was anderes. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang ihre Frau betrügen und schlagen und am Ende damit durchkommen. Es gibt Leute, die ihr Leben lang ihre Angestellten ausbeuten und Vertragspartner abzocken und damit durchkommen. Es gibt Massenmörder wie einen Mao und wie einen Stalin, die am Ende friedlich eines natürlichen Todes sterben und heute noch teilweise gefeiert werden. Bei uns in Stuttgart gibt es im China-Restaurant ein großes Bild von dem Massenmörder Mao. Und am Ende hat sich das Karma nicht auf sie negativ ausgewirkt. Hey, wenn ich nicht glauben würde, dass am Ende es einen Gott gibt, der ein gerechter Richter ist, der Gutes belohnen und Böses bestrafen wird, dann würde ich persönlich daran zugrunde gehen. Also ich weiß nicht, ob ich nicht in Selbstjustiz übergehen würde oder weil ich mich frage, hey, das kann doch nicht sein. Es gibt so viel Böses und Schlechtes, dass das am Ende nicht gesühnt wird. Aber hier kommt die Botschaft des Evangeliums rein, dass es eben sehr wohl eine Sühnung gibt. In Römer 3, 23 bis 25 heißt es, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Also die Botschaft der Bibel ist, wir alle haben Gottes Gesetz übertreten. Ob das geschriebene Gesetz der Bibel, das wir schriftlich vor uns haben, oder das Gesetz, das Gott uns ins Herz gelegt hat. Wir Menschen haben alle Dinge gemacht, von denen wir wussten, das ist böse, das ist falsch, das verletzt, das zerstört andere. Und trotzdem haben wir es gemacht. Und Gott in seiner großen Gnade schenkt uns Sühnung, schenkt uns Vergebung. Ich war vor ein paar Jahren, bin ich am Scientology-Gebäude in Stuttgart vorbeigelaufen und da rein und habe mit einer Dame geredet, die dann da an dem Stand war. Und in diesem Stand von Scientology gab es dann so ein Video, wo sie das vorgestellt haben, dass, wir durch unmoralische Handlungen negative Energien auf uns laden. Ich habe gesagt, okay, aber... Und dass quasi man durch diese Scientology-Kurse, die auch relativ viel Geld kosten, man dann am Ende frei wird von diesen ganzen negativen Energien. Und ich habe gesagt, aber schau mal, wenn es unmoralische Handlungen gibt, gibt es einen moralischen Maßstab, anhand dessen man festlegen kann, das ist moralisch oder unmoralisch. Also gibt es moralische Gesetze. Wenn es moralische Gesetze gibt, gibt es einen moralischen Gesetzgeber. Wenn wir unmoralische Handlungen begehen, dann übertreten wir also die Gesetze des Gesetzgebers. Und dann sind wir vor dem Gesetzgeber schuldig. Und dann ist nicht nur wichtig, ob wir negative Energien auf uns haben, von denen wir frei werden können in einem Kurs, sondern dass wir mit dem Gesetzgeber wieder im Einklang sind. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir haben ein Problem mit dem moralischen Gesetzgeber, aber wir haben auch von ihm selber die Lösung. Er selber kommt auf diese Welt, stirbt am Kreuz für unsere Schuld, dass unsere moralischen Vergehen uns vergeben werden und wir in unserer Bestimmung leben können, mit ihm persönlich in einer Beziehung zu leben. Und darum soll es jetzt heute Vormittag auch gehen. Es geht nicht nur darum, philosophisch abstrakt drüber nachzudenken, was ist gut, was ist böse, mit Gott, ohne Gott, sondern dieses Angebot von diesem moralischen Gesetzgeber anzunehmen. Das, wo wir Menschen in uns drinnen spüren, wir machen Dinge falsch. Und das ist das Verrückte. Es gibt Leute, die leben in einer Kultur, wo, wie diese tamilische Frau, wo ihnen erklärt wird, es ist normal, diese Leute hier schlecht zu behandeln. Aber sie spüren, nee, es gibt ein Gesetz in mir, das sagt mir was anderes. Vielleicht bist du aus keinem christlichen Background und ohne irgendwelchen frommen Hintergrund spürst du trotzdem bei dir drin in Dingen, wo die Gesellschaft als normal ansieht, das ist falsch. Und das liegt daran, weil die Bibel recht hat, weil Gott dir seinen moralischen Kompass ins Herz gegeben hat. Und du darfst heute dieses Vergebungsangebot empfangen und annehmen. Vielleicht bist du heute hier als Christ und du sagst, hey, jetzt kommst du mir mit Wert, jetzt kommst du mir mit Moral. Das sind genau die Bereiche, wo ich selber zu kämpfen habe. Ich fühle mich vor Gott schuldig und voller Scham oder wertlos. Dann darfst du ganz neu dir das zusprechen lassen. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Und das, was er am Kreuz getan hat, das darfst du im Glauben als Geschenk annehmen. Ja, bevor ich jetzt gleich zur Sinne Church weiterfahre und dann in die nächste Predigt, will ich uns noch einladen, die Augen zu schließen. Ich will noch für uns beten und lass uns einfach einen Moment vor Gott ruhig werden und uns fragen, wo wir da gerade vor ihm stehen. Ja, danke Vater im Himmel, dass wir diese Wahrheit über unser Leben aussprechen dürfen und dass die Wahrheit, die du über uns aussprichst, wichtiger ist als die die Lüge, die wir uns selber manchmal aneignen und glauben. Danke Gott, dass du uns Wert zusprichst, den uns niemand nehmen kann. Danke Gott, dass du uns ja nicht nur eine Orientierung gibst, was gut und böse ist, sondern dass du auch da, wo wir entgegen unseres moralischen Kompasses leben und handeln, uns die Lösung auch direkt gibst, indem du selber unsere Schuld auf dich nehmen willst. Danke, dass wir dieses Geschenk im Glauben annehmen dürfen, dass die Botschaft des Evangeliums nicht nur schön, nicht nur wichtig und relevant, sondern auch wahr ist. Und wir beten für jeden, der heute Morgen merkt, dass diese Botschaft sich an ihn richtet, dass er ja deine Wahrheit und Schönheit und Güte ganz neu schmeckt. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.